das ist der ICF Basel Podcast.
Das Thema von heute ist Einheit. Ich habe das Privileg, heute die Predigtreihe drei Wochen lang einzuleiten. Und der Titel von dieser Predigtserie, wie ihr gesehen, heisst Eins. Und es geht um Einheit. Und Einheit ist eine Herausforderung, oder? Es gibt so viele verschiedene Christen. Es gibt so viele verschiedene Denominationen, Traditionen, Brüche, so viele verschiedene Kulturen auch auf diesem Planet. Nur schon in der Schweiz gibt es unterschiedliche Christen, oder? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du neben jemandem hockst, der andere Ansichten hat wie du, zum Beispiel politische Ansichten oder weiss doch nicht, was für Ansichten, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders ist wie du, mit anderen Ansichten, ist relativ hoch, oder? Und was bedeutet denn da Einheit? Was verbindet uns als Christen? Ich bin vor einem Monat oder so in der Ferien gewesen, in der Sommerferien, im Tessin mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Und wir sind in so einem Hotel gewesen, und in diesem Hotel hatte es eine Bibliothek gehabt. Und dort hat mich so ein Magazin ist mir in die Augen reingefallen. Und ich habe dort einen Text gelesen, wo ich dachte, das hat mich angesprochen zum Thema Einheit. Und ich möchte euch diesen Text vorlesen. Es war ein Magazin, das heisst Prophetisches Bülten. Und ich dachte, wow, da muss ich mal reinlesen. Und dort hat es einen Artikel gehabt, der heisst Zeugnisse von der Bauernkonferenz. Und das Thema war, die ganze Schöpfung sehnt sich nach einem Lösungsthema. Wie können wir als Bauern oder Sie als Bauern Jesus mehr in Ihrem Alltag integrieren? Und das hat mich angesprochen und ich möchte euch den Text vorlesen. Und ich möchte aber kurz vorher sagen, der Text ist mega lustig, oder? Und ich muss wahrscheinlich lachen, während ich euch den jetzt vorlese. Aber das ist nicht, weil ich mich lustig mache über das, was dort passiert. Ich stand völlig hinter dem, wie das ist und so. Es ist einfach eine andere Kultur. Es gibt eine Pointe in diesem Text, wo ich gestorben bin. Ich habe laut rausgelachen im Hotel. Und ich dachte, ich möchte euch das vorlesen, oder? Der Titel war von diesem Zeugnis, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Mitte Juli war eines unserer Mutterschweine krank. Die Sau hatte ca. einen Monat zuvor geboren und hatte nun plötzlich hohes Fieber. Alle Medikamente nützten nichts, es wurde im Gegenteil noch schlimmer. Sie erbrach alles, was sie gefressen hatte, und nahm zuletzt nur noch Wasser zu sich, welches sie auch erbrach. Der Tierarzt sagte, dass sie wohl bald verenden würde. So blieb sie eine Zeit lang nur noch liegen. An einem Abend sagte ich zu meiner Frau, jetzt nimmst du einen CD-Player, schiebst eine Lowpreis-CD ein und spielst sie im Schweinestall ab. Das ist noch nicht lustig. Es war eine CD von Lilo Keller mit dem Titel Sehnsucht nach dir. Nach dem Melken sah ich nach, wie es der Sau wohl gehe. Zu meinem Erstaunen war sie am Fressen. In den folgenden Tagen spielte ich ihr immer wieder etwas von dieser Musik vor. Es ging ihr von Tag zu Tag besser und ich konnte sie zuletzt gesund zur Schlachtung geben. Offenbar hatte die Lowpreis-Musik und der Ruf von Lilo im ersten Titel Jerusalem, mache deine Tore weit, der Messias kommt, das Immunsystem so gestärkt, dass sie sich ohne Medikamente erholte. Die ganze Schöpfung sehnt sich ja nach Erlösung. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Ich bin gestorben, als ich das gelesen habe. Ich dachte, ich muss das irgendwann mal vorlesen. Und heute ist der Tag. Und ich bin sicher, schau jetzt, der Grund, wieso ich das vorlese, ist, es ist lustig. Aber der andere Grund ist, ich bin sicher, an dieser Bauernkonferenz, wo das vorgelesen worden ist, hat wahrscheinlich niemand gelacht. Oder? Niemand. Das ist eine andere Kultur. Logisch, was machst du mit einer Sau? Du schlachtest sie und isst sie, oder? In diesem Kontext. Und wir als Basler, als linke Basler, denken, das Schweinle wird wieder zum Haustierle, oder? Und wir sind geschockt, wenn wir das so hören und lachen. Und das zeigt, wie unterschiedlich wir Christen sind, oder? Je nach Kultur, je nach Prägung, ticken wir komplett anders, oder? Und jetzt stell dir vor, das ist nur in der Schweiz. Stell dir vor, weltweit. Stell dir vor, die verschiedenen Denominationen. Das ist ja auch freikirchlich, so wie wir. Aber stell dir vor, es gibt noch Katholiken, Orthodoxe und so weiter mit anderen Kulturen, anderen Ländern, anderen Sitten. Und es kann schwierig werden, um den gemeinsamen Nenner vielleicht auf den ersten Blick zu finden. Aber Einheit meint nicht, dass wir uns in allem übereinstimmen. Die Frage ist nicht, was uns trennt, sondern die Frage ist, was uns verbindet. Ein reifer Christ fragt nicht nach dem, was uns unterscheidet, sondern nach dem, was uns vereint. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, im 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 21, prüft aber alles, das Gute behaltet. Und ich liebe den Vers, weil es heisst einerseits, es gibt Sachen zum Prüfen, es gibt Sachen zum Verwerfen, es ist nicht alles richtig und alles gut. Und das geht nicht. Es geht nicht darum, dass wir beim Thema Einheit einfach blauäugig sind und einfach alles, was schief läuft, nicht wahrnehmen und alles schönreden. Aber was der Text uns sagt, machen wir vielmals nicht. Wir prüfen alles, wir sind gut im Kritisieren und dann behalten wir das Schlechte. Aber der Text sagt, prüfe alles und behalte das Gute. Du stossest dich jetzt vielleicht ab an mir, dass ich jetzt die Story erzählt habe von dieser Geschichte, oder? Und du könntest jetzt die ganze Predigt abschalten und sagen, ah, wieso hat er das erzählt? Und was hat er übrigens für ein komisches T-Shirt da? Oder? Und du prüfst und prüfst und prüfst und du verpasst das Gute zu behalten in dem Ganzen. Aber der Paulus sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Es gibt immer etwas Schlechtes. Es gibt immer etwas, was nicht richtig ist. Aber wenn wir nur uns auf das fokussieren, was nicht passt, uns in unseren Augen, finden wir nie eine Einheit. Es gibt immer etwas, was positiv ist. Wie auch in dieser Geschichte, wo wir davon lernen können. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit, oder? Noch nie hast du als Mensch in dem Mass wie heute, im Zeitalter von der Digitalisierung und Globalisierung, selber können entscheiden, wie du dein Leben gestaltest. Noch nie in der Geschichte dieser Menschheit hast du so viele Möglichkeiten auf deinem Tablet, welchen Lifestyle du willst machen, welche Ansichten du dir willst zu Herzen nehmen, wie deine Karriere aussieht, wie du dich selber kannst entfalten, wie du deinen individuellen Weg kannst finden. Deine eigene Religion, deine eigene Weltanschauung aus den verschiedenen Sachen zusammenzuziehen und dein eigenes Bild zu machen. Das war noch nie so möglich gewesen, weil wir haben noch nie so viele Optionen vor uns gehabt. Und wir können jetzt die Frage stellen, warum reden wir in so einer Zeit von der Individualisierung über Einheit, oder? Ich meine, es gibt ja wirklich Sachen, Themen, die sind jetzt relevanter vielleicht, oder? Ein bisschen mehr am Puls von der Zeit. Warum reden wir nicht darüber? Eine Predigtserie machen. Wie kannst du dein volles Potenzial entfalten? Oder? Das wäre doch irgendwie catchier, oder? Man würde doch denken, oh ja, komm, das ist jetzt einmal eine Predigtserie. Oder 7 Punkte zum Erfolg für dich, oder? Aber wir reden 3 Wochen über Einheit. Das klingt so altmodisch und anstrengend, oder? Warum tun wir uns das in dieser Zeit der Individualisierung an? Das ist eine gute Frage. Jesus hat über Einheit geredet. Und für Jesus war Einheit ein zentrales Anliegen für seine Nachfolger. Und eines seiner letzten Gebete, bevor er ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist, war Johannes 17, Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus betet. Vater, ich bitte dich, dass meine Nachfolger eins sind, so wie wir eine Einheit haben. Und dann ist der letzte Satz, der ist mir eingefahren. Denn wird die Welt glauben, dass du mich gesendet hast. Dann wird die Welt glauben. Ist das nicht das, was wir uns wünschen, oder? Dass Menschen der rettenden Liebe von Jesus begegnen, sie verstehen, ihnen die Augen aufgehen. Ist das nicht unser Wunsch, dass hier das in diesem Raum passiert? Aber es scheint so als Bedingung dafür, wäre, dass wir eins sind, so wie Jesus mein Vater ist. Und ich stelle mir vor, wie leidenschaftlich Jesus das Gebet betet hat. Gott, ich bitte dich, dass sie eins sind, oder? Und er betet das zu Gott in Anwesenheit der Jünger, oder? Hast du schon mal jemanden gehört beten, der eigentlich zu Gott redet, aber gleichzeitig eigentlich zu dir etwas sagt? Mühsam, gell? Als würde Jesus uns sagen, hey, das, was ausmacht, liebe Jünger, liebe Kirche, das, was ausmacht, ist eure Einheit zueinander. Dann wird die Welt erkennen, dass ich von Gott gesendet bin. Und das ist so herausfordernd, wenn ich das lese, oder in unserer Zeit vom Individualismus. Was darum geht, ich glaube, was ich für richtig halte, was für mich passt und was für mich stimmt. Und in einer Zeit, wo wir so viele verschiedene Christendenominationen haben, ist das so eine Herausforderung für mich. Wie können wir eins sein? Schau, wir können es auch negativ formulieren. Der schnellste und effektivste Weg, für die Kirche ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren, ist, wenn sie unter sich uneins ist. Wenn sie verstritten ist, wenn sie unversöhnt ist, wenn sie gespalten ist. In anderen Worten, wir können nicht von der Liebe von Gott erzählen, von der Versöhnung von Gott. Hey, Gott vergibt dir alles und Gott hat sich versöhnt mit dir und am Kreuz ist das passiert. Wir können uns das nicht auf die Fahne schreiben, wenn wir unter uns verstritten sind und keine Versöhnung erleben können. Verstehst du, für einen Außenstehenden macht das null Sinn, dass wir verschiedene Denominationen haben. Ich dachte, hey, was haben wir für ein Problem, oder? Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sein müssen, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Aber es bedeutet, dass wir die Liebe, die Jesus zu uns hat, die Liebe, die Jesus zu uns hat, zu Menschen wie uns, die zum Teil nicht liebevoll sind, es bedeutet, dass wir diese Liebe an uns wirksam werden und durch uns wirksam werden zu anderen. Weil dann wird die Welt glauben, dass er gesendet wird. Und das ist der Grund, wieso wir diese Serie machen. Jesus sagt nicht nur, dass wenn wir der Uneinheit in der Kirche Raum geben, dass wir dann unsere Glaubwürdigkeit verlieren, sondern er sagt auch, dass wir dann keinen Bestand haben. In einem bisschen anderen Kontext sagt Jesus in Markus 3, Vers 24 bis 25, wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich uneins wird, kann sie nicht bestehen. Look, wenn wir uneins sind, verlieren wir unseren Fokus, verlieren wir unsere Funktion, verlieren wir unsere Durchschlagskraft als Kirche. Dann verpassen wir das, was Jesus durch uns will machen. Wenn wir uns auf das fokussieren, dass Jesus möchte durch uns die Welt erreichen, dann werden ganz viele Nebensächlichkeiten zur Nebensache. Weil dann unser Ziel klar ist. Und das bedeutet gleichzeitig, schau, wenn wir eins sind, haben wir Kraft. Wenn wir eins sind, haben wir Effizienz oder Effektivität. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament vom Turmbau von Babel, wo erzählt wird, wie Menschen sich zusammen tun. Ich möchte kurz vorlesen, was über die Menschen geschrieben ist. 1. Mose 11, Vers 1. Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte. Ein Spruch und die gleichen Worte, die sind eins gewesen. Jetzt Vers 4. Und sie sagten, auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns so einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr hinab, um die Stadt zu besehen und den Turm, den die Menschen bauten. Und der Herr sprach, sieh, alle sind ein Volk und haben eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt musst du los, was Gott sagt. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Und es geschieht Gott dann weiter. Gott tut dem Hochmut der Menschen, tut das in den Schranken weisen, oder? Und das heisst, er tut den Spruch verwirren von den Leuten, dass sie sich nicht mehr verstehen, dass sie uneins werden und sich zerstritten und dann scheitert auch ihr Projekt. Aber wir sehen in dieser Story, dass in der Einheit eine unglaubliche Kraft ist. Wenn Gott selber über Menschen sagt, die eins sind, ihnen wird nichts unmöglich sein. Stell dir vor, was möglich wäre, wenn Christen eine Einheit hätten. Stell dir vor, was wir für eine Durchschlagskraft hätten, wenn wir einen Spruch, ein Ziel, eine Vision hätten. Aber in dieser Geschichte sehen wir auch, dass Einheit per se nicht einfach gut ist, oder? Einheit an und für sich ist so unglaublich kraftvoll, aber auf dem falschen Fundament gegründet, auf der falschen Motivation gegründet, ist sie sogar gefährlich. Ich habe ein Bild mitgebracht für das. Einheit, gegründet auf dem falschen Fundament, ist kraftvoll, keine Frage. Aber es ist auch gefährlich. Darum ist wichtig, auf welchem Fundament wir die Einheit haben. Auf welchem Fundament wir ein Spruch haben, ein Ziel, eine Vision. Es ist überraschend. Ich habe mich ein bisschen mit dem Korintherbrief, mit dem ersten Korintherbrief auseinandergesetzt. Und der Paulus schreibt dort zu der Kirche, die er gegründet hat in Korinth. Und es ist faszinierend, was er für einen Spruch verwendet. Weil er hört, dass die Christen uneins sind miteinander. Oder dass sie streiten, dass Neid und Eifersucht herrscht. Oder dass es Parteien gibt. Die einen rennen Apollos nach, die anderen Petrus, die anderen Paulus. Oder? Und Paulus hört von dem und schreibt ihnen einen Brief. Jetzt muss man los, dass er schreibt 1. Korinther 1, Vers 10. Ich bitte euch aber, liebe Brüder und Schwestern, beim Namen unseres Herrn Jesus Christus, sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch zu. Seid vielmehr miteinander verbunden in derselben Gesinnung und Meinung. Das ist krass. Eine Stimme, eine Vision, ein Spruch, ein Ziel. Lass keine Spaltungen zu. Man könnte jetzt sagen, Einheit ist gefährlich, oder? Hauptsache keine Einheit. Aber das ist nicht das, was der Paulus verlangt von seiner Kirche. Er sagt, weil er weiß, die Kirche braucht Einheit, weil einerseits Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht, aber auch Kraft von der Kirche, wenn sie die Einheit verliert. Jetzt ist doch die Frage, was ist der Unterschied zwischen der Einheit, die wir gesehen haben beim Turmbau von Babel und auf diesem Bild, und der Einheit, wo der Paulus und Jesus davor reden? Was ist der Unterschied? Beide haben einen Spruch, ein Ziel, eine Vision und so weiter. Aber was ist der Unterschied? Und ich würde sagen, das Fundament ist entscheidend. Was ist das Fundament in deinem Leben? Beim Turmbau von Babel heisst es, die Menschen haben das gemacht, um sich selber einen Namen zu machen. Das heisst, ihr Fundament sind sie selber gewesen. Ihre eigene Ehre, dass sie selber zur Geltung kommen, dass sie etwas schaffen. Und Paulus ist es wichtig zu betonen, dass die Grundlage für die Einheit in der Kirche eine andere ist, nämlich Jesus, oder? Wow, Jesus. 1. Korinther 3, 10 bis 11. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Paulus sagt, das Fundament für eure Einheit soll niemand anders sein als Jesus Christus. Nicht der Paulus, ich der Paulus, nicht der Petrus, nicht der Apollos. Kein Mensch soll Grundlage für eure Einheit sein. Niemand anders soll das Fundament sein als Jesus. Auch nicht du selber. Auch nicht dein Hang dafür, dass du zur Geltung kommst. Das Fundament ist Jesus. Man könnte sagen, der Paulus redet von zwei Fundamenten, oder? Einerseits redet er davon, oder? Ich habe das jetzt probiert zu illustrieren, oder ich probiere es zu illustrieren mit so einem Fatboy. Der Fatboy, der steht für Komfort, der steht für mich, oder? Und er sagt, einerseits kann das Fundament sein, dass du das auf Menschen gründest. Oder auf dich selber gründest. Und dann geht es beim Fundament um dich, oder? Um deinen Komfort, um das, was dir zusagt. Das, was für dich stimmt. Das, was dich anspricht, oder? Und das Fundament, das ist vielleicht bequem am Anfang, aber es ist nicht wirklich stabil, oder? Du bist da oben drauf und gehst vielleicht auf den Sack, oder hoffentlich nicht ich jetzt. Und dann das andere Fundament sagt er, und ich habe das jetzt probiert in einem Fels oder so einem Stein darzustellen, das andere Fundament ist Jesus, wo stabil ist, wo hebt. Und da geht es nicht um dich, es geht nicht darum, dass du dir selber einen Namen machst, sondern es geht darum, dass du Jesus einen Namen machst. Es geht um seine Ehre, es geht um sein Reich, es geht um seinen Namen. Und meine Frage ist an dich heute Morgen, oder an uns, was ist dein Fundament? Ehrlich. Warum machst du, was du machst? Was ist dein Wieso hinter dem Was? Warum kommst du in die Kirche? Warum singst du? Warum hilfst du mit? Warum machst du, was du machst? Ist es gegründet darauf, dass du dir selber einen Namen machst schlussendlich? Oder ob du Jesus einen Namen machst? Schau. Paulus sagt, jeder soll schauen, wie er baut. Es ist die Verantwortung von jedem von uns, zu prüfen, wie wir bauen. Weil als Christ muss irgendwann der Punkt kommen in deinem Leben, denke ich, wo dir wirklich klar wird, auf was baue ich. Als Christ muss dir wie einmal mal klar werden, ich mache es für Jesus. Die Grundlage für das, was ich mache, ist für Jesus. Schau, wenn die Grundlage Jesus ist in deinem Leben, dann dienst du Gott auch, wenn der Applaus aufhört. Dann dienst du Gott auch, wenn du kein Kompliment mehr bekommst. Schau, ich liebe unsere Kirche für die Kultur der Ermutigung, keine Frage. Aber was ist, wenn dir wegfällt? Was ist, wenn du etwas machst, wo dir niemand sagt, du bist ein geiler Sieg? Schau, wenn Jesus dein Fundament ist, dann bist du auch Christ, wenn dein Lieblingspastor plötzlich weg ist. Oder? Weil sonst wäre irgendetwas anderes dein Fundament gewesen. Irgendein Mensch oder irgendwie, weiß doch nicht was. Schau, wenn das Fundament wirklich Jesus in deinem Leben ist, dann bist du auch Christ, wenn die Halle abbrennt ist. Wenn die Worship Band plötzlich mal nicht durchsteht, singen wir dann nicht mehr oder sind wir dann keine Christen mehr. Irgendwann in deinem Leben muss der Punkt kommen, wo du wie für dich entscheidest, ich baue Gottes Reich, egal was kommt. Weil mein Fundament ist Jesus. Und nicht der Beifall von anderen Menschen, nicht meine eigene Geltung, nicht mein Name, sondern Jesus. Schau, wenn, weiss doch nicht was, wenn dein Vorbild plötzlich Jesus nicht mehr nachfolgt, folgst denn du Jesus auch nicht mehr nach? Was ist dein Fundament in deinem Leben? Paulus sagt, jeder soll schauen, wie er baut. Weil es kommen Prüfungen im Leben, keine Frage. 1. Korinther 2, Vers 13, wie eines jeden Werk beschaffen ist, das Feuer wird es prüfen. Schau, es kommen Tests in deinem Leben, es kommen Herausforderungen in deinem Leben, die zeigen, was ist dein Fundament? Auf was stehst du? Und der Paulus würde uns heute sagen, gründ dein Leben nicht auf dir. Gründ dein Leben nicht auf dir, auf Person oder auf dich. Weil wenn es anfängt zu stürmen, wenn es Herausforderungen gibt, ist es wackelig und es geht schnell und du bist weg. Gründ dein Fundament auf Jesus. Das hat Bestand. Er würde uns sagen, schau, dass nicht du im Mittelpunkt von deinem Leben stehst. Er würde uns sagen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite in der Bibel. Egal wo du schaust, ist das Problem du. Mach nicht du dich selber zum Mittelpunkt von deinem Leben. Mach Jesus als Zentrum von deinem Leben. Stirb mit ihm, leb mit ihm, er ihn. Du hast keinen Bestand, er hat Bestand. Das würde er uns sagen. So. Jetzt. Komm. Was heisst das? Oder? Was heisst das, Jesus ist dein Fundament? Ich habe es vorher ein bisschen probiert zu erklären, aber man könnte doch das jetzt als fromme Floskeln abtun. Ja, logisch haben wir Jesus als Zentrum. Logisch ist er das Fundament von unserer Einheit. Aber was für ein Jesus? Welcher Jesus? Und der Paulus macht uns unmissverständlich klar, was für ein Jesus im Zentrum ist. 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine. Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Nicht irgendein Jesus. Nicht irgendein Jesus, sondern um den, der gekreuzigt worden ist. Nicht irgendein Jesus, sondern der Jesus, der sein Leben hingegeben hat für uns. Nicht der siegreiche Jesus, nicht der König Jesus, nicht der herrschende Jesus, nicht der Wundermacher Jesus, nicht der grosse Lehrer Jesus, sondern der gekreuzigte Jesus ist euch das Fundament, sagt der Paulus. Und es ist so wichtig, dass wir die Unterscheidung treffen, weil sonst hast du deinen Jesus und ich habe meinen Jesus. Und dein Jesus ist politisch eher links und dein Jesus politisch eher rechts, oder? Und dein Jesus ist eher konservativ, weil du die Stellen anlässt und dein Jesus ist mehr liberal, oder? Und dein Jesus ist mehr lieb und der ist mehr böse, oder? Oder direkt. Und so weiter und so fort. Der Paulus weiß genau, wieso er das schreibt. Nicht irgendein Jesus, sondern der gekreuzigte Jesus. Der, der sein Leben hingegeben hat für uns. Ich glaube, du kannst noch lange sagen, Jesus ist mein Fundament. Aber dieses Fundament, wenn du einfach sagst, Jesus, wird sehr beliebig. Am Schluss sieht der Jesus, den du nachfolgst, plötzlich aus wie du. Und du hockst wieder auf deinem Sack. Jesus war kein Konservativer, Jesus war kein Liberaler, Jesus war kein Links, war auch nicht rechts. Er war vor allem eins, er war gekreuzigt. Und das ist das, was unser Fundament ausmacht. Was heisst das? Ich möchte schließen mit dieser Geschichte aus dem Matthäus Kapitel 20, wo das für mich genial illustriert. Das heisst dort so, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, seinen 12. Und zwei von den Jüngern, kommt die Mutter von den zwei Jüngern. Und die kommt mit ihren zwei Söhnen zu Jesus, fällt auf die Knie und sagt zu ihm, bittet ihn, und jetzt lesen wir zusammen Matthäus 20, Vers 21. Jesus sagte zu ihr, was willst du? Sie antwortete ihm, sag, dass diese meine beiden Söhne in deinem Reich sitzen werden. Eine zu deiner Rechten und eine zu deiner Linken. Wir sehen, Mutter möchte, dass ihre zwei Buben ganz nah bei Jesus sind, oder? Nah mit ihm in Einheit sind, dass ihr das Fundament Jesus ist. Und sie bittet ihn, bitte, lass sie links und rechts neben dir hocken, wenn du deinen Thron bestiegst, wenn du herrschst. Und das heisst in dieser Geschichte, die anderen 10 Jünger werden hässig auf die zwei. Ach, die wieder. Wieso werden sie hässig? Ja, weil sie das auch wollen. Sie werden neidisch. Sie sagen, hey, tun doch nicht immer so aufspielen. Und ihr seht, es entsteht Uneinheit in der Nachfolge der ersten Christen, sage ich jetzt mal. Und man sieht, dass das Fundament von ihrer Einheit der Geltungsdrang ist, sich selber einen Namen zu machen. Und das zeigt, dass du Jesus und seinen Namen sogar kannst missbrauchen, damit du gross dabei rauskommst. Ich möchte neben dir sein, wenn du herrschst. Ich möchte neben dir. Jetzt Jesus antwortet in Vers 22, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und offensichtlich redet er dort über das Kreuz. Und er weist auf das hin, wo kommt. Der Kelch ist das, wo ihm bevorsteht. Über den Platz zu meiner Rechten und Linken zu verfügen, steht mir nicht zu. Sondern er wird denen zuteil, für die er von meinem Vater bereitet ist. Wer hätte er gehabt, links und rechts neben Jesus zu sein und zu herrschen mit ihm? Es steht in der Bibel, wer das gehabt hat, das Recht. Es sind die Verbrecher, die zu seiner Linken und zu seiner Rechten gekreuzigt worden sind. Sie hatten er gehabt, mit Jesus den Thron zu besteigen. Und du siehst, das Reich von Gott wird regiert von einem König, der gekreuzigt ist. Wo alles anders ist. Wo die Welt auf den Kopf stellt. Und Jesus erklärt, was das bedeutet. Matthäus 20, Vers 26. Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich zu dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Da Jesus ist unser Fundament. Da Jesus ist, wo unsere Einheit ausmacht. Das ist der Fels, der uns zusammenhält. Der gekreuzigte Jesus. Amen. Und ich möchte dich heute herausfordern. Was ist dein Fundament? Was ist dein Wieso hinter dem Was? Warum machst du das, was du machst? Machst du es für einen Applaus vom anderen? Machst du es wegen deinem Partner? Wegen deiner Partnerin? Oder würdest du es auch machen, wenn das alles nimmt, wenn es wackelt in deinem Leben und alles zusammengeht? Was ist dein Fundament? Und ich weiss, es ist eine herausfordernde Frage und die fordert mich persönlich genauso raus. Aber es ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ich möchte abschließen und erzählen, wie ich die letzte ICF-Konferenz erlebt habe. Ich war im Mai. Und das war eine der besten Konferenzen in meinem Leben. Das hat so eingefahren bei mir persönlich. Und es hat unter anderem damit zu tun, dass der Gugli Amuchi, so ein Prediger aus Australien, da war. Und der Gugli Amuchi, der hat ein ganz traumatisches, also ja, ein Schicksalsschlag nach dem anderen erlebt. Er ist Pastor, baut Kirche, gewinnt Menschen für Jesus und so weiter. Und dann ist herausgekommen, dass sein Sohn, auch Pastor, ein Lügner war und psychische Probleme hat. Und vielleicht kennst du den Song Healer. Der hat den Song Healer gesungen und hat gesagt, er hat Krebs und so weiter, ist auf dem Album auftaucht und so weiter. Dann ist herausgekommen, der ist gar nicht krank und so. Und dann ist er in Psyche eingeliefert worden. Das war der erste Schicksalsschlag. Der zweite Schicksalsschlag, sein anderer Sohn, ist einfach vom Blitz getroffen worden und gestorben. Vom einen Tag auf den anderen. Und er erzählt uns das so, wie er nicht weiß, wie er mit dem umgehen soll, aber er hat sich entschieden, sein Fundament ist Jesus. Und es ist der gekreuzigt. Und jetzt, der nächste Schicksalsschlag war, er hat Krebs, hat eine Chemotherapie, ist gerade vorher im Spital gewesen, aber ist trotzdem an die ICF-Konferenz predigen mit Krebs, weil er gesagt hat, mein Leben basiert auf Jesus. Und ich bin nicht mit Jesus einfach verheiratet in den guten Zeiten, sondern auch in den harten Zeiten. Und weißt du, ich kann dir das jetzt erzählen, aber wenn das jemand erlebt, das ist so inspirierend, wenn du das nimmst du dem einfach ab. So ein liebenswürdiger Mensch, der strahlt mit der Liebe von Jesus, der weiss, sein Fundament ist Jesus. Und wenn er morgen tot ist, er macht weiter. Er hat mich voll umgehauen. Voll umgehauen. Ich habe geheult wie ein kleiner Bub. Und dann kommt der Mitch führen, oder? Und das war Hammer, gell? Und damit, ja. Und dann haben wir auch von heulen, oder? Ich heule eigentlich nicht so viel, oder? Aber das hat mich so geflasht. Jemand, der Jesus kompromisslos nachfragt, weil du weißt, das Fundament sind nicht andere Menschen, sondern Jesus. Und zwar der Gekreuzigte. Und dann ist die zweite Session gekommen, oder die dritte, wie auch immer, dann hat so eine 4x4 Session gegeben, wo irgendwelche Pastoren aus dem Movement gefragt werden, für 4 Minuten kurzen Input machen. Und 4 Leute sind angefragt worden. Und vom ganzen Movement, der Leo hat das organisiert. Und dann haben die da 4 Minuten geredet. Und ich bin da so in der Menge gehockt und ich habe es gut gefunden und so. Dann habe ich gedacht, ich habe es nur gedacht. Ich dachte, da wäre ich jetzt auch gerne vorne gestanden. Oder vor diesen Tausenden von Leuten. Hätte jetzt auch gerne 4 Minuten etwas mitgegeben. Weil das ist meine Berufung und ich weiß, ich habe es auch gut gemacht und so. Und ein bisschen Neid ist in mir aufgekommen, oder? Die letzte Session am Oben war mit der Susanne Bicke. Und sie hat über den Heiligen Geist predigt, dass wir sollen, den Heiligen Geist regieren lassen in unserem Leben und nicht unsere Seele, oder? Und ich war so auf der Fresse, versteht mich nicht falsch, ich kann nicht mehr zuhören. Ich wollte eigentlich rausgehen und Kaffee trinken. Oder? Ist so. Ich dachte, komm, ich gehe jetzt raus. Und sie erzählt, dass wir uns sollen unterordnen im Heiligen Geist. Und ich so, okay, ich bleibe noch ein bisschen länger. Also, wieder gelöst, ich bin müde worden, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ja, der Heilige Geist regiert in meinem Leben. Ich so, okay, ich bleibe noch ein bisschen sitzen. Und dann schließt sie ihre Predigt ab und sagt so, jetzt gibt es noch so eine Holy Spirit Session mit verschiedenen Stationen und so. Dort kannst du das machen, du kannst die Bibel lesen. Und ich hasse das, wenn das passiert. Oder? Ich kann das nicht ausstehen. Ich habe lieber einen direkt, der sagt, wo es durchgeht. Oder? Und ich habe gesagt, jetzt ist mein Moment, wo ich gehe, oder? Und ich bin raus, auf dem Weg raus, oder? Das Pianisten davon spielen und so. Und ich sage, das ist mein Moment, wo ich gehe, ich mag nicht mehr und so. Und an der Tür, kurz bevor ich rauslaufe, redet Gott zu mir. Also nicht mit einer Stimme. Aber es war für mich ein klarer Gedanke von Gott. Er fragt mich, warum hast du wollen, einen von diesen 4 Prediger sein, der 4 Minuten predigt? Und ich bin wie stehen geblieben an der Tür. Warum hast du das wollen machen? Hast du das einfach wollen machen? Und ich habe gemerkt, das sind meine Gedanken jetzt. Damit ich dann Applaus bekomme, dass mir Leute sagen, ah, das war jetzt ein Hammer-Input. Das ist, hast du geil gemacht, Matthias. Und ich habe wie gemerkt, hey, und Gott prüft uns manchmal. Was ist dein Wieso? Was ist dein Fundament? Und ich bin dann wieder umgekehrt, oder? In die Holy Spirit Session. Und ich bin auf Knie gegangen und ich habe gesagt, Gott, ich möchte das nicht machen, wegen dem Applaus von anderen Menschen. So habe ich nicht angefangen, Jesus dir nachzufolgen. Ich mache es für dich. Du bist der, der gross werden soll. Du bist der, der alle Ehre gehört. Und ich habe wie Gott neu sagen, hey, ich hätte das wollen. Versteht ihr? Ich sage ja dann nicht, ich mache es nicht. aber ich hätte es machen wollen, wenn ich anderen Menschen durch das hätte helfen können. Und das war für mich so ein Befreiungsschlag. Verstehst du? Du kannst eine Predigt so halten, dass du Applaus bekommst, aber du kannst eine Predigt so halten, dass sie Menschen hilft. Und dann folgst du dem Gekreuzigten. Und während die Band sich jetzt bereit macht, möchte ich dich nochmal fragen, hey, was ist dein Fundament in deinem Leben? Ist es Jesus, der Gekreuzigte? Oder sind es andere Menschen oder du vielleicht selber? Was ist dein Fundament? Und ich weiß nicht, das muss jetzt jeder für sich irgendwie herausfinden. Und wir haben jetzt vielleicht einen kurzen Moment Ruhe, wo du das für dich persönlich wie nochmal kannst fragen und sagen, weißt du, das prüfen lassen, warum machst du, was du machst? Wir können einen Moment still sein. Jesus, du siehst unsere. Du siehst unsere Herzen. Du hast uns ja gemacht. Du siehst unser Verlangen nach Geltung. Du siehst unser Verlangen nach geliebt werden, nach gesehen werden. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns trotz unserer Fehler brauchst und trotz unserer Lieblosigkeit und unserem Egoismus und dass du trotzdem für uns bist. Und Jesus, ich möchte einfach nochmal neu mein Leben irgendwie aufs richtige Fundament stellen. Du, Jesus, bist Zentrum. Hilf uns mehr zum Verstehen, was es heisst, dass der Gekreuzigte regiert. Und ich bitte dich, Jesus, dass das unser Fundament wird sein in dieser Kirche, auch für die nächsten 20 Jahre. Du, Jesus. Und dann werden Menschen erkennen, dass du von Gott gesendet bist, wenn wir uns dienen gegenseitig, wenn wir uns lieben. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du die Sätze von dir, Jesus, vom Gekreuzigten, dass du, Heiliger Geist, uns das kannst lassen, verstehen. Dass unsere Augen geöffnet werden für das, für deine Kraft, für dein Reich, das umgekehrt ist. Ich danke dir für das. Amen. Amen.